nach St. Pauli ist vor Madrid.
Der BVB reist als Tabellenführer zu den Königlichen und das mit ungewöhnlicher Spieltagsvorbereitung.
Darüber und über vieles mehr wollen wir jetzt sprechen. Mein Name ist Tobias Reif.
Ich bin Danny Fritz. Los geht's.
Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1.
Danny, wir sitzen hier zusammen am Trainingsgelände von Borussia Dortmund an der Hohen Buschau. Das Abschlusstraining in Dortmund gerade vorbeigegangen. Was sind so deine Eindrücke?
Es ist Schmuddelwetter in Dortmund. Es ist Herbst, das können wir erstmal festhalten. Grüße gehen raus an alle die, die jetzt in die spanische Hauptstadt fliegen. Da sollen es nämlich rund 20 Grad und nur leicht bewölkt sein. Also viel Spaß in Madrid. Ja, also Schmuddelwetter, Herbst in Dortmund. Die Eindrücke sind erstmal personell, ist mal die Lieblingsfrage auf Pressekonferenzen, wollen wir das erstmal klären. Es sind viele zurück. Niki Süle war letzte Woche auch gar nicht dabei, ist dabei. Pascal Groß, da gab es ja dieses Fragezeichen, angeschlagen raus gegen St. Pauli. Er hat mittrainiert. Ansonsten musst du mir helfen. Ich habe gesehen, dass Karim Adeyemi und Juju Duranville haben individuell im Hintergrund ein bisschen gearbeitet. Gio Reyna fehlt. Gregor Kobel war nicht draußen, weiß sich aber, oder haben wir uns sagen lassen, hat individuell drinnen trainiert. Wer war sonst noch wieder
da? Ich glaube, ansonsten war es volle Kapelle. Also ich wüsste jetzt auch keinen, der zusätzlich gefehlt hat. Gio war der Einzige, den man, glaube ich, gar nicht draußen gesehen hat. Jan Couto.
Richtig, Jan Couto, wollte sagen, einer fehlte mir.
Hatte Nuria auf der Pressekonferenz schon erwähnt, das wird so 10, 14 Tage noch dauern. Also der nicht Teil der Reisegruppe, aber ansonsten Süle und Groß zurück. Gut, bei Duranville und Adeyemi wusste man, dass es noch ein bisschen länger dauert. Und ansonsten ist es, abgesehen von denen, die volle Kapelle.
Genau, schauen wir noch kurz auf die Jugendspieler, die uns unterstützen. Cole Campbell war dabei, habe ich gesehen. Anugera Kaba ist auch im Tross, den habe ich gesehen. Jetzt musst du mir noch kurz helfen.
Ayman Agil,
genau, den habe ich noch vergessen.
Dabei richtig. Marcel Lotka ist bei Champions League-Spielen ja immer drei Torhüter dabei, also Kobel, Meier und Lotka. Und ich meine, Kiel Wädchen hat an dem Training teilgenommen, aber das wissen wir schon, ist nicht Teil der Reisegruppe, also fliegt trotzdem mit, aber wird dann höchstwahrscheinlich in der Youth League zum Einsatz kommen, denn auch die spielt natürlich wieder die Jungs von Mike Tullberg gegen Real morgen schon um 16 Uhr. Und wer da einschalten möchte bei BVB TV, übertragen wir dieses Spiel live und aus rechtlichen Gründen leider nicht bei YouTube, deswegen bvb.tv in den Browser eingeben, dann könnt ihr da dabei sein.
Wenn wir jetzt schon kurz den Werbeblock machen, wir haben eine ganz, ganz fantastische Doku jetzt. Wir begleiten die U19 ja durch diese Youth League-Saison. Der erste Teil, der ist seit Sonntag draußen. Also schaut gerne auch da bei BVB TV und bei YouTube nach. Wirklich tolle, tolle Einblicke, die ihr da bekommt bei unserer U19.
Jetzt haben wir über das Personelle gesprochen. Jetzt ist es ein Auswärtsspiel in der Champions League und wir trainieren in Dortmund, Danny. Lass uns doch vielleicht mal darüber ein bisschen sprechen. Kannst du dich daran erinnern, wann das letzte Mal der Fall war?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, es gab es schon mal. Du hast ein leichtes, suffisantes Grinsen. Ich glaube, du wirst mir gleich sagen, wann das war. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das schon mal so gegeben hat. Also ich bin jetzt auch schon ein paar Jährchen hier. Das Einzige, was sein könnte, und da muss ich aber auch sagen, das weiß ich nicht, weil selbst ich da nicht immer da war, könnte zur Corona-Zeit gewesen sein. Aber muss da sagen, ist, auch wenn es nicht mehr so lange ist, aber du nickst schon ein bisschen.
Deswegen bist du Experte, ja. Also ich habe versucht, das lange zu recherchieren und habe viele Kollegen gefragt. Ich habe auch ChatGPT gefragt, da kamen dann zwei falsche Antworten raus. Also das habe ich versucht zu verifizieren und es stellte sich heraus, stimmte gar nicht. Sie haben dann doch bei den Spielen, die ChatGPT vorgeschlagen hat, immer vor Ort trainiert. Aber wie du gesagt hast, zu Corona-Zeiten, das Auswärtsspiel in Brügge, beim FC Brügge haben wir ja in dieser Saison auch schon gespielt, zu Corona-Zeiten. Da war es tatsächlich so, Training in Dortmund, dann ist man da hingefahren und hat dann vor Ort nur die Platzbegehung gemacht, also ähnlich wie es jetzt geplant ist. Damals alles noch mit FFP2-Maske und so weiter und hat dann gespielt und auch gewonnen.
War das damals Usus? Also, oder war das einfach, weil es so nah dran war? Also wahrscheinlich auch.
Weiß ich es auch nicht mehr, konnte es auch nicht rekonstruieren, aber wahrscheinlich war es eine Mischung dessen, dass man da auf Nummer sicher gehen wollte und so lange wie möglich in Dortmund in seiner bekannten Bubble bleibt.
Kommen wir zu der Frage, warum macht der BVB es jetzt? Du hast eben schon mal ganz kurz, zurückzukommen, so ein bisschen nach den Trainingseindrücken gefragt. Ich fand es sehr, Nuri hat mitgemacht, war viel Kreisspiel. Eigentlich war das Training, die 15 öffentlichen Minuten, fast ausschließlich Kreisspiel und Ansprache. Es wurde sehr viel gescherzt, wurde sehr viel gelacht. Also die Stimmung ist auf jeden Fall gut bei Schwarz-Gelb. Also, warum trainiert man hier? Es ist natürlich so, du hast nur diese eine Einheit. Wir haben Freitag gespielt, Samstag war das Spielersatztraining, Sonntag war frei. So, dann hast du heute diese eine Einheit, um dich auf eine Mannschaft wie Real Madrid vorzubereiten. Die sind jetzt nicht so schlecht. Die können auch kicken. Und dann, wenn du nur diese eine Einheit hast und auch das sagen die Spieler immer, das sagt ja Nuri, trust the process. Man ist ja immer auch noch, auch wenn natürlich schon jetzt ein paar Wochen und Monate ins Land gezogen sind, in so einer Findungsphase und immer versucht sich noch mehr aufeinander einzuspielen, dann willst du natürlich auch viel taktisch arbeiten. Und ohne jetzt irgendwie groß was zu unken, man weiß ja auch nicht in diesem Bernabeu-Stadion, was durchaus auch ein bisschen größer ist, ob da nicht doch das ein oder andere Kameralein, ein anderer GoPro noch aufgebaut ist. Man weiß es einfach nicht, ob da nicht doch noch irgendwie der eine oder andere dann doch länger filmt als gedacht. Und deswegen hat man sich dazu entschieden, einfach hier in Dortmund zu bleiben, weil jetzt kann er natürlich hier komplett auch heute taktisch arbeiten. Das wird er gemacht haben. Wir haben noch ein bisschen reingespiekt. Und dann sicherlich auch sinnig, das so zu machen. Ist jetzt auch kein unbekanntes Stadion für uns, auch wenn es nochmal umgebaut worden ist.
Ja, ich glaube, für uns ist das relativ ungewöhnlich. Also normalerweise trainiert der BVB immer im Stadion, wo er dann anderen Tag auch spielt. Aber Celtic zum Beispiel hat es beim vergangenen Spieltag auch so gemacht. Die haben in Glasgow trainiert, bevor sie dann hier rüber gekommen sind und haben hier nur die Pressekonferenz absolviert. Das ist auch von der UEFA erlaubt. Also das ist jetzt nichts komplett Außergewöhnliches. Wie gesagt, für Borussia Dortmund jetzt nicht Usus. Aber das wird kein Grund sein, warum man morgen dann nicht besser oder schlechter spielt. Im besten Fall spielt man besser.
Ich glaube sogar, das machen immer mehr. Also ich weiß noch, als ich angefangen bin, da sind viele einfach, wir wollen ja mal hier in den Signal Iduna Park, da sind die Spieler noch mit Handy reingelaufen, weil sie es einfach mal sehen wollten. Ich glaube, es wird weniger, dass auch nur die Mannschaften vorher hier noch bei uns trainieren. Ich glaube, es nimmt zu, dass man einfach schon zu Hause trainiert.
Weil das Bernabeu natürlich auch ein Stadion ist, in das man mal, gerade jetzt, wo es auch umgebaut wurde, wahrscheinlich auch selbst mit einem Handy reingeht. Aber das gibt es ja trotzdem. Also kurz nochmal zum Reiseablauf. Heute Vormittag wurde trainiert, dann steht heute Nachmittag der Flug an nach Madrid und dann geht's für die Mannschaft direkt ins Stadion, ins Santiago Bernabeu. Da gibt es dann diese, ja, ich glaube auch gute 10, 15 Minuten, wo man mal auf den Platz geht, wo man sich auch da den Kameras vor Ort zeigt, dass auch die TV-Rechteinhaber ein bisschen Bilder haben von der Mannschaft in Dortmund. Und dann gibt es die Pressekonferenz mit Nuri Sahin, Julian Brandt. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, könnt ihr die live um 18:30 oder halt im Real Life auf unseren Kanälen verfolgen.
Ja, soweit zum Ablauf. Und jetzt haben wir gesagt, der BVB reist als Tabellenführer. Klingt super, oder?
Also ich bin großer Fan dieser neuen Champions-League-Modus. Ja, wenn nach zwei Spieltagen der BVB von 36 Vereinen steht, dann kann ich mich nicht beschweren.
Und wenn er dann von Brest verfolgt, ärgster Verfolger ist Brest. Nein, also, wir haben halt häufiger auch schon drüber gesprochen. Man tut das jetzt so ein bisschen ab und so, ja, 7:1 gegen Celtic, die waren nicht gut. Aber so ein 7:1, das kann dir am Ende noch helfen, weil du hast gesagt, 36, am Ende kann es ja wirklich, wenn es darum geht, 8 oder 9, 24 oder 25, super, super wichtig sein. Der Start war schon super. Und am Ende fragt auch keiner nach, wie es zustande gekommen ist, wie gut oder wie schlecht unser Spiel war oder der Gegner. Am Ende steht einfach ein super geiles Torverhältnis und 6 Punkte.
Guck mal, und das ist auch das Lustige. Du sagst jetzt, der Start war super. Ich weiß nicht genau, wie viele Wochen es her ist, aber wir haben das Netradio gemacht für das Spiel in Brügge. Jo. Und ich glaube, in der 72. oder so fiel das 1:0 und bis dahin war das ein, also kurz vor grauenhaft, dieses Spiel. Und ich glaube, wenn Brügge da bis dato getroffen hätte, hätte sich auch keiner von uns beschweren dürfen. Aber natürlich, am Ende gewinnst du da 3-0 und dann nochmal ein 7-1 zu Hause, 10-1 Tordifferenz, 6 Punkte, was will man mehr?
Ja, so viel mehr geht nicht. Jetzt muss man schon ein bisschen fragen. Klar, Real Madrid, die haben nämlich schon, um da zu gucken, mal zum Gegner, die stehen, ich werfe mal kurz auf Platz 17 gerade, die haben nämlich zum Auftakt gewonnen gegen Stuttgart zu Hause, 3-1. Dann aber
2-1.
Oder? Ich meine, das waren am Ende 3-1. Tobi guckt parallel noch nach. Da auf jeden Fall haben sie dann in Lille verloren, völlig überraschend, mit 0-1. Das dürfte stimmen.
Das stimmt,
das stimmt, genau.
Müssen wir nicht checken.
Das heißt, so ein bisschen, da ist sind schon mal 3 Punkte weg.
Du hast natürlich völlig recht, es waren 3-1. Ich kann mich nur daran erinnern, dass der VfB da eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und am Ende aber dann typisch Real Madrid trotzdem verloren hat.
Ja. Worauf ich hinaus wollte, die Zielstellung, wenn du jetzt sagst, oh, ich bin schon Tabellenerster, willst du jetzt, man kann auch noch gucken, was das Restprogramm dann ist, muss ein Platz unter den ersten 8 jetzt fast schon das Ziel für Borussia Dortmund sein?
Also, so wie ich Lars Ricken, Sportgeschäftsführer, vor dem ersten Spiel gegen Brügge verstanden habe, war es auch vorher das ausgemachte Ziel und nach diesem, ich sag mal, Traumstart sollte es auch weiter das Ziel sein. Und dass man mit Real Madrid zumindest auf Augenhöhe konkurrieren kann, haben wir nicht zuletzt im vergangenen Juni gesehen.
Kommen wir nachher noch zu. Ja, also auf jeden Fall, ich denke auch, dieses Extraspiel, dieses Bonusspiel im Playoff, ich glaube, das können wir uns dann auch eigentlich auch, glaube ich, ganz gut schenken. Mal ganz kurz, ich muss hier mal fragen, weil wir beschäftigen uns immer noch, du hast gesagt, ich bin großer Fan von dem neuen Modus. Hast du dich eigentlich mal mit dem Modus beschäftigt, wie diese Playoff-Spiele dann ausgewählt oder zugelost werden? Also wie funktioniert das? Wie funktionieren diese Playoff-Spiele?
Also die ersten 8 sind ja quasi raus aus den Playoffs und dann spielt der 9. gegen den 24. und dann der 10. gegen den 23. und immer so weiter, bis dann, lass mich hochrechnen, der 15. gegen den 16. spielt, oder?
Nee, ich glaube der 16. gegen den 17.
Ja, oder so rum.
Ja. Ja. Sollte man meinen. Hab ich auch gedacht. Das ist so typisch, alle Freunde der Vier-Schanzentournee, die kennen das halt. Ist aber nicht so. Ich habe mir das heute nochmal durchgelesen. Ist das, weil wenn du es so machst, dann kann ja keiner mehr losen. Dann kann Cristiano nicht mehr auf irgendeinen Buzzer drücken. Jetzt pass auf, Tobi. Es ist tatsächlich so. Am Ende dieser Gruppenphase kommt der 9. und der 10. in einen Topf und der 23. und der 24. Und daraus wird dann gelost.
Also kann theoretisch auch der 10. gegen den 24.
Richtig.
Okay. Aber nicht der 9. gegen den 10., weil die sind in einem
Topf. Das geht nicht.
Da werden wir uns dann nochmal genau mit auseinandersetzen müssen, wenn
also es so ist. Also es wäre aktuell, so habe ich mal geguckt, aktuell wäre so, dass Bayern München und Barcelona zusammen in einen Topf kommen und dann spielen sie gegen Real Madrid oder Paris Saint-Germain, die in einem Topf sind.
Das klingt nach klassischem Champions League Halbfinale und nicht Playoff.
Und weil ich sage das, weil aktuell würden wir dann, das geht nämlich auch dann so weiter, im Achtelfinale, der Erste würde mit dem Zweiten, also Borussia Dortmund mit Star Brest, in einen Topf kommen und dann zugelost werden gegen die Sieger aus diesen Spielen 15, 16, 17, 18.
Okay.
Was ein Quatsch. Sorry. Also, nur um dann nochmal irgendwie alle Leute nach Nyon einzuladen oder auch hin auch immer und nochmal eine Auslosung zu machen. Also, das kann ja nicht deren Ernst sein. Naja, komm, ist doch Zukunftsmusik. Du hast es gesagt, Real Madrid, wir fahren da nicht chancenlos hin. Hat man im Juni gesehen. Wie ist es bei dir, diese Erinnerung an dieses Champions League-Finale? Sind die eigentlich noch präsent oder kommen die eigentlich jetzt erst wieder hoch, wenn man sich diesem Spiel gegen Real nochmal nähert?
Also es hat 1-2 Wochen gebraucht, bis ich dieses Spiel an sich verdaut habe, weil das ist ein Spiel, das darfst du normalerweise nicht verlieren. Du bist 70, ich glaube sogar, wann fällt das 1-0? Ich glaube, es ist 80. Minute ungefähr. Du warst bis dato die bessere Mannschaft. Und du musst ihn halt irgendwann über die Linie drücken. Und das ist halt, wie eben schon bei Stuttgart angesprochen, Real Madrid, denen ist halt auch schnurzpiep egal, ob die 80 Minuten die schlechtere Mannschaft sind. Die verteidigen die Null. Nuri wird sagen, das ist eine Top-Mannschaft, die bringt dann halt das Ergebnis, die muss keine Top-Leistung bringen. Und genau das machen sie. Und es war dann relativ lange verdaut. Und jetzt, wenn man sich dann mit dieser Partie auseinandersetzt, kommt es so langsam wieder.
Ja, mir geht's ähnlich. Also ich habe auch schon gebraucht, das zu verarbeiten. Ich bin 100% bei dir, sehe es genauso. Und einiges auch erst jetzt wieder, ach ja, Real, muss jetzt nicht sein. So.
Es ist halt Real Madrid, das ist genau das Problem. Und ja, deswegen, die starten auch nicht gut in die Champions League. Die starten, glaube ich, fast schon traditionell nicht gut in Saisons, zumindest spielerisch nicht. Die sind aber immer ähnlich wie unsere Freunde aus Süddeutschland, wie der FC Bayern. Die sind dann im April, Mai meist ganz vorne dabei und ziehen die entscheidenden Spiele. Es ist und bleibt eine absolute Top-Mannschaft, eine Weltauswahl, auf die der BVB da trifft.
Die haben sich also auch im Sommer nicht so schlecht verstärkt mit so einem Mbappé. Und jetzt wäre meine Frage, die haben, und das auch vielleicht am Wochenende, also am kommenden Wochenende, spielen sie ein Klassiko gegen Barcelona. Wäre es cooler gewesen, sie hätten gegen Lille gewonnen, hätten sie dann vielleicht gegen uns den einen oder anderen geschont, weiß ich nicht, aber in so einer Weltauswahl kann man da vielleicht mal so einen Mbappé draußen lassen.
Ja, das ist immer so eine philosophische Frage.
Deswegen machen wir es ja hier.
Richtig. schwierig, glaube ich. Also gegen Barca, klar, da wollen sie auf jeden Fall gewinnen. Das ist das prestigeträchtigste Duell in Spanien. Aber die werden auch morgen gewinnen wollen. Also da gibt es für die gar kein Vertun. Und wie eben gesagt, Top-Mannschaft, die schaffen das auch, Leistung zu bringen. Nicht unbedingt Top-Leistung, aber Ergebnisfußball in so einer englischen Woche zu spielen. Denn ich weiß nicht, ob du es dir angeguckt hast, jetzt am Wochenende 2-1 bei Celta Vigo gewonnen. Da war jetzt auch nicht spielerisch Hochglanz, aber am Ende steht, und da fragt in 3 Monaten ja keiner mehr nach, ein 2-1, 3 Punkte, fertig.
Ist halt eine Ergebnismaschine, genau. Ich habe noch wieder nur gesehen, mein Lieblingsfreund Vinny Junior, als er sich da wieder, also guckt es euch selber an, als er noch, was war das denn, in der Nachspielzeit
ja,
noch?
Ja, genau.
Da plötzlich, keine Ahnung,
Schienen und Wadenbein durch. Der Schlag getroffen,
ja. Ja, aber trotzdem, was du gesagt hast, Weltauswahl, Carvajal, das wissen wir, der fehlt. Ansonsten glaube ich, gar nicht so viel Verletzte bei Real, und wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir da morgen im Bernabeu auf einen sehr, sehr starken Gegner treffen werden. Mal wieder. Es ist das 16. Duell mit Real Madrid insgesamt schon. Man hat immer das Gefühl gehabt, ja, Dortmund und Real, die spielen ja ständig gegeneinander. Ja, ich finde, 16 Duelle ist schon viel. Aber ich habe mal geschaut, das letzte Duell im Bernabeu ist auch schon 7 Jahre her. Also es war halt diese Phase von 2012 bis 2017. Da haben wir jedes Jahr gegen die gespielt. Aber jetzt sind auch schon wieder 7 Jahre vergangen. Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Lass uns ein bisschen über dieses Spiel sprechen, über die Historie. Du hast sicherlich das eine oder andere auch schon mitgemacht. Was kommt dir direkt in den Sinn? Und jetzt klammern wir mal den Juni schon mal aus, diesen Jahres.
Oh, also als erstes erinnere ich mich tatsächlich an das Gruppenspiel 2012, 2013. Da bin stolzer Besitzer einer Dauerkarte, aber damals noch, also Süddauerkarte, damals noch ohne Option. Und dann hieß es ja bei der Gruppenauslosung, Real Madrid kommt nach Dortmund. Da haben wir uns mit 2, 3 Freunden vor den Ticketshop, damals noch am August-Lenz-Haus, nachts gesetzt, um an die letzten freien Tickets für dieses Spiel zu kommen. Und ich habe, glaube ich, drittletzte Reihe ganz oben auf der Nordtribüne gesessen. Also es war ein Sitzplatzticket. Alle auch drumherum haben diese 90 Minuten gestanden. Und ja, Marcel Schmelzer hat dann die Partie entschieden, auch wenn Robert Lewandowski, glaube ich, wenn man ihn fragt, bis heute behaupten würde, dass er dieses Tor geschossen hat.
Das wäre ein schönes Format. Ich würde die beiden nochmal an den Tisch bringen. Schöne Grüße rausgehen an Schmelle, weil wenn du ihn darauf ansprichst, dass Levi doch das Tor gemacht hat.
Ist so meine, das allererste, was in den Kopf kommt. Natürlich die Bilder gesehen. Ich war damals noch ein bisschen zu klein, um das wirklich live mitzubekommen. Der Torfall damals in Madrid. Jetzt arbeiten wir ja hier beide in der Kommunikation. Natürlich habe ich mir diese Reportage von Marcel Reif und Günther Jauch, was die dann daraus gemacht haben, die ja, glaube ich, auch mit dem Deutschen Fernsehpreis prämiert wurde, angeguckt. Das war großartige Unterhaltung, noch bevor das Spiel überhaupt losgegangen ist.
Ich habe das damals live gesehen, aber war noch zu jung, um wirklich zu begreifen, was die beiden da geleistet haben. Und wenn ich es mir jetzt auch nochmal, oder ich habe es mir vor einigen, keine Ahnung, weiß ich nicht, Monaten mal angeschaut wieder, das ist schon groß. Das war wirklich großer Sport, was sie da gemacht haben.
Ja, ja. Und dann natürlich das Halbfinale, das Heimspiel vor allem, das 4:1 war ein Wahnsinn, ein Spiel wie im Rausch. Da dann viermal Lewandowski, ich glaube, das macht ihm keiner streitig, den Treffer. Und ich weiß aber auch noch dieses Rückspiel in Madrid. Ich habe zu der Zeit studiert und mit Kollegen in einer Bar in Bochum geguckt. Und das war so, jetzt nicht groß BVB-Sympathisanten, das Publikum, das war so neutral. Und die Kollegen, die dabei waren, sagten zu mir und einem Freund, der auch BVB-Fan war, ja, stellt euch nicht so an, das sieht doch ganz gut aus. Und dann fiel, glaube ich, in der 80. Minute das 1-0. Und dann kurz danach das 2-0 und wir wurden immer kleiner. Und die wurden auch wieder kleiner, als sie gesagt haben, mach doch, das ist doch schon durch. Und es gibt ja, glaube ich, dieses Sprichwort, 90 Minuten im Bernabeu können sehr lang werden. Und ich weiß noch, dass also diese letzten paar Minuten, die Bälle, die Weidenfeller da rausgekratzt hat, viele epische Duelle, würde ich mal sagen, würde ich es zusammenfassen.
Absolut. Zu Hause immer stark, also 16 Spiele, dreimal haben wir gewonnen, alle zu Hause. So ehrlich müssen wir auch sein, im Bernabeu haben wir noch nicht gewonnen. Aber wir waren schon sehr nah dran und dann sind wir wieder in dieser Saison 2012-13, die mir noch hängen geblieben ist, dieses geniale Tor von Marco Reus. Dann auch da das Tor zum 2:1 geben wir mal Mario Götze, auch wenn es, glaube ich, von der UEFA offiziell
ein Eigentor
ist. Und dann Mesut Özil, dieser Freischuss in den 90. Weiß nicht, ob Roman Weidenfeller davon auch noch mal ein bisschen schlecht schläft. Also es ist halt, kommt halt blöd dahin, aber da habe ich gedacht, so das hätten wir auch verdient gehabt, da mal zu gewinnen. Ich war im Stadion live, das müsste dann 2016 gewesen sein, wo wir aus dem 0:2 noch ein 2:2 gemacht haben, nachher Aubameyang und Reus. Da haben wir den Gruppensieg dadurch auch klar gemacht. Da war ich, das war geil. Also das muss ich wirklich sagen, so einmal Bernabeu im Fanblock oben, das war schon richtig, richtig cool. Ich muss aber gestehen, an das wirklich letzte Spiel im Bernabeu, also ich habe mir eben die Statistik nur angeguckt, so, ich hatte das nicht mehr so auf der Platte.
Ich habe sie mir nicht angeguckt und könnte jetzt auch gar nicht sagen, wann das genau war, wie wir da gespielt haben.
Also Dezember 2017 haben schnell, ich glaube, nach ihrer 8. und 12. Borja und Cristiano Ronaldo 0:2 zurückgelegen. Dann macht Oba noch kurz vor der Pause einen Kopfball nach schöner Schmelzerflanke. Kurz nach der Pause das 2:2. Und dann, ich glaube auch, das weiß ich jetzt nicht, dann kriegen wir das 2:3 durch Vasquez. Ja, also du siehst selbst, dass ich nochmal überlegen muss, hatte ich nicht mehr auf der Platte, das letzte Spiel. Ist schon 7 Jahre her.
Ja. Schauen wir mal, was es morgen gibt.
Schauen wir mal, was wird. Ja. Für unseren Trainer sicherlich auch ein besonderes Spiel, Nuri Sahin.
Ist damals von Dortmund zu Real Madrid gewechselt. Ist da, glaube ich, nicht so wirklich zufrieden. Also
hat ganz verletzt. Kurz, ich muss ganz kurz reingehen, hat vorher schon als Balljunge im Stadion versucht, das Trikot von Ronaldo zu ergattern.
Jetzt auch schön. Von dem alten Ronaldo.
Von dem einzig wahren Jüngeren. Ronaldo, ja genau, für die Jüngeren, der einzig wahre Ronaldo. Der hang übrigens als Poster, muss ich auch sagen, bei mir im Zimmer. Fand ich auch stark. Genau, also da war schon seine Faszination für Real da. Und dann ja, Real.
Der ist, glaube ich, mit Knieverletzung, wenn ich das richtig im Kopf habe, nach der ersten Meistersaison zu Real Madrid gewechselt, hat dann da aufgrund dieser Verletzung sehr schwer Fuß gefasst, aber hat natürlich für Real gespielt, für ihn somit Wiedersehen mit wahrscheinlich einigen alten Bekannten und gleichzeitig besonderes Duell.
Ja, also genau, 10 Spiele hat er für Real gemacht und er hat ja immer betont, wenn dann nur Real und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es für Nuri auch ein ganz, ganz besonderes Spiel wird. Er hat können wir schon mal sagen. Er hat in einem Interview für Prime, da wird das Spiel morgen übertragen, im Interview mit Benny Hövedes hat er gesagt, ich glaube, das wird das erste und einzige Mal, dass ich bei einem Champions-League-Spiel Krawatte trage. Aber er meint, in diesem Stadion, bei diesem Gegner, wird das auch angebracht. Da spricht ein wenig Ehrfurcht auch aus ihm heraus. Die sollte er aber tunlichst dann morgen ab 21 Uhr ablegen.
Ich überlege gerade, ob Ehrfurcht haben ist, was Negatives ist.
Ja.
Es ist ja so ähnlich wie die Diskussion um Respekt vor dem Gegner zu haben. Aber ich weiß, was du sagen willst. Ab 21 Uhr geht es dann darum, 3 Punkte wieder mit nach Dortmund zu nehmen und dann das möglichst beste Ergebnis zu erzielen.
Gut, dann lass uns vielleicht noch den Schlussbogen da machen zum Spiel morgen. Nochmal ganz kurz unsererseits Ausblick. Champions-League-Gesicht morgen wäre ganz gut von Borussia Dortmund.
Wenn es denn diese 2 Gesichter gibt, wonach es leider in dieser Saison bisher aussieht.
Ja, ich kann auch das Heim- und Auswärtsgesicht, das kann ich jetzt auch noch aufmachen.
Dann nehmen wir das Champions-League-Auswärtsgesicht. Das hat mir bisher von den Auswärtsgesichtern besser gefallen als das
Liga-Auswärtsgesicht. Das Champions-League-Auswärtsgesicht hat etwas von dem Real Madrid-Gesicht gehabt.
Und da kommen wir wieder zusammen.
Spaß beiseite.
Das wird eine richtig harte Nummer, da müssen wir, glaube ich, nicht drum rumreden. Ich glaube, dass das spielerisch auch jetzt im Vergleich zu vergangenem Freitag eine ganz andere Partie wird, weil Real Madrid auch den Ball für sich beanspruchen wird und nicht so tief stehen wird, wie St. Pauli über weite Strecken des Spiels gemacht hat. Und dann gibt es auch mal die Möglichkeit, schnell umzuschalten, zu kontern. Und das sieht meist meiner Meinung nach gar nicht so verkehrt aus. Noch tut sich die Mannschaft schwerer mit dem Ball, wenn der Gegner sich tief fallen lässt. Real Madrid, wie gesagt, Top-Mannschaft, die kann alles spielen. Wenn die das sehen, werden die auch mal sagen, so, ihr habt ja den Ball, versucht mal 10 Minuten hier durchzukommen. Und dann versuchen wir es wieder. Aber nochmal, es wird ein anderes Spiel als vergangenen Freitag. Deswegen glaube ich, dass die Chancen da auch gar nicht so schlecht stehen.
Ja, bin ich komplett bei dir, denn auch wenn es sicherlich die Madrilenen in guter Erinnerung haben werden, das Spiel im Juni. Sie werden auch wissen, dass auch wir kicken können. Und ich freue mich wahnsinnig auch auf Ciro Guirassy. Also das muss man ja wirklich sagen, wir haben da gerade echt, und das ist halt auch geil, wenn du weißt, du hast dann einen Torjäger, gerade der so richtig gut in Form ist. Ich habe es auch mal 2 Mal angeguckt, das Tor, das ist kein Gimmi. Das Ding, das Siegtor gegen St. Pauli.
Ich finde, Nico Schlotterbeck hat das hervorragend zusammengefasst. Er hat bei unserem Kollegen Martin nach dem Spiel gesagt, Ciro ist einfach ein Monster. Den versuchst du über 90 Minuten auszuschalten und dann guckst du einmal nicht hin und hat ein Tor geschossen. Und das fasst eigentlich perfekt zusammen.
Ja, und darauf wird sich auch Madrid einstellen müssen. Ich freue mich drauf, du sicherlich auch. Wo guckst du das Spiel morgen? Wir sind diesmal nicht in der Geschäftsstelle, müssen es nicht kommentieren, weil da haben wir die große Hoffnung, dass die Internetleistungen im Bernabeu ein Stück weit besser sind als in Brügge.
Das ist richtig. Nee, ich gucke zu Hause. Ich muss tatsächlich noch gucken, ob mein Prime-Zugang noch funktioniert. Ansonsten werde ich mir den für den einen Monat holen. Wie ist es bei dir?
Ja, auch zu Hause schön auf der Couch. Wir haben den Prime-Zugang hauptsächlich, um zu shoppen. Das gebe ich auch zu, damit die Lieferungen schnell da sind. Ja, genau.
Dann haben wir jetzt, glaube ich, fast alles zu Dortmund gegen Real vorbesprochen. Champions League, 36 Teams, heißt auch noch ein paar andere Spiele. Du hast es eben mal ausgedruckt. Ist da noch ein Schmankerl dabei, dass du dann als neutraler Fußballfan vielleicht vor allem für den Mittwoch empfehlen kannst?
Für den Mittwoch? Ja gut, da muss man natürlich, da kommt man eigentlich an der Partie Brest gegen Leverkusen nicht vorbei. Sorry, das klingt jetzt vielleicht so auf dem Papier, aber das ist halt nun mal der 2. gegen den 4. Nein, also Barcelona gegen Bayern, machen wir auch nichts machen. Das ist wieder Spanien gegen Deutschland, das ist ein Kracher. Manch einer würde behaupten, dass in der Partie Leipzig gegen Liverpool auch der ein oder andere Zündstoff enthalten ist. Aber das vertiefen wir mal jetzt nicht weiter. Ja, aber guck mal, da habt ihr schon ein paar Begegnungen. Also auch Mittwoch, also es ist schon dieses, man muss sich dran gewöhnen, aber dieses neue Format bietet auch hier und da, wenn man schon gerade, ey, es ist schon viel, viel dabei. Ja, auch jetzt Juventus spielt gegen Stuttgart.
Kann man machen.
Kann man machen. Kann man machen.
Dann würde ich sagen, ich wüsste nicht mehr, worüber wir im Vorfeld dieser Partie noch sprechen sollten. Die Sendehinweise haben wir alle gegeben. Wir können sie vielleicht nochmal zusammenfassen.
Noch nicht alle, aber fass du mal das bisherige zusammen.
Wir hatten das Training, ja. Auch da die besten Bilder auf unseren Kanälen zu sehen. Um 18.30 Uhr dann die Pressekonferenz, je nachdem, wann ihr uns hört, auch im Re-Live. Und morgen dann ab 7:45 unsere Warm-Up-Show live aus dem Bernabeu.
So, über die haben wir noch nicht gesprochen, denn auch wenn wir nicht mehr viel zu erzählen haben, morgen haben auf jeden Fall Nobby und der Kollege Stefan noch einiges zu erzählen. Bestimmt auch wieder mit interessanten Gesprächsgästen. Da bekommt ihr wirklich die letzten Infos und vor allem auch brandaktuell, ihr wisst es, die Aufstellung, wie wir morgen im Bernabeu spielen werden. So, das ist auf jeden Fall noch der Sendehinweis, den wir euch auf jeden Fall geben wollen. Das Spiel haben wir gesagt bei Prime Video.
Um 16 Uhr die Youth League bei BVB TV. Und damit, ja,
war es das, glaube ich. Shoutout noch zu Nobby und Boris. Netradio ist natürlich auch morgen dabei.
So machen wir es.
Tobi, vielen Dank. Jetzt würde ich sagen, Mittagspause. Ab in die Küche für wir beide. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Drückt unserem BVB die Daumen und wir hören uns dann bald wieder.
Alles klar. Ja, BVB.
Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch diesen Podcast und lasst eine Bewertung da. Oder schreibt eine Mail an podcast@bvb.de. Danke und bis bald.